Millanton meets Bundesliga. Unsere große Vorschau auf die Saison 2024-25. Endlich ist es soweit. Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Für den Millanton ist das eine Premiere. Und so spricht Yannick in 19 Episoden mit Fans der anderen Bundesligisten, dem Team des VDS NDS und unserem Taktikexperten Tim. Viel Spaß!
Wir kommen zur letzten Episode unserer diesjährigen Saisonvorschau Millanton meets Bundesliga und ja, wie schon in den letzten Jahren, ein sehr beliebtes Segment, das sich mit Taktik beschäftigt und da ist natürlich klar, dass wieder der Tim dabei ist. Moin!
Ja, moin Yannick, schön, dass ich dabei sein kann.
Ja. Wir haben ein bisschen technische Schwierigkeiten, mal gucken, ob das hier alles so funktioniert, aber wir kriegen das hin. Genau, vielleicht erstmal bevor wir ins Thema einsteigen, wie geht's dir gerade, wie hast du den Aufstieg realisiert und ja, so ein kleines Stimmungsbild zum Einstieg.
Also ich bin tatsächlich noch voll im Urlaubsmodus, ich bin eigentlich auch noch im Urlaub, ich unterbreche meinen Urlaub sozusagen für einen wichtigen Podcast und war letzte Woche auch noch im Urlaub und habe dann auch von den Testspielen, die habe ich zwar gesehen, gegen Bremer SV habe ich nicht gesehen, aber die anderen, die habe ich sehen können. Aber bin dann auch, schau das so ein bisschen aus so einer Art, ja, aus so einer beobachtenden Perspektive, also schreibt da weniger drüber. Hab auch schon gemerkt, so nach dem Aufstieg, ich habe mich riesig gefreut, das war sehr emotional alles. Aber ich habe auch gemerkt, auch ich brauchte eine Zeit, um mein Akku wieder aufzufüllen. Ne? Also das St. Pauli-Konto, das war ganz schön überzogen sozusagen. Da habe ich schon selber gemerkt, dass ich so ein bisschen Abstand brauchte. Das tat mir jetzt aber auch gut. Ja, also dann gab es ja diese ganzen, also als wir beim Millanton jetzt die Idee hatten, Mensch, wir treten mal ein, zwei Wochen kürzer, hat ja Fabian Hützler sich überlegt, nach Brighton zu gehen und da hatten wir doch viel zu tun, aber es hat sich dann sozusagen alles ein bisschen nach hinten verschoben, die längere Pause, die wir dann hatten oder ich vor allem. Und ja, aber jetzt bin ich voll bereit für die neue Saison, ich habe richtig Bock. Ich habe auch, kann ich ja sagen, wir nehmen das hier jetzt auf am Montag und das erscheint auch am Montag vor dem Spiel in Halle und ich habe auch tatsächlich alles, was du jetzt aufgenommen hast, die letzten Wochen, habe ich komplett weggesuchtet, weil ich es echt kaum erwarten kann, da auf die ganzen Spiele und so und deswegen, ich freue mich richtig, ich habe richtig Bock.
Ja, das geht mir ähnlich, also gerade auch dadurch, dass man sich jetzt so mit den ganzen gegnerischen Teams beschäftigt hat und Gäste da hatte und so, hat man richtig Bock da jetzt auch irgendwie dann gegen anzutreten und ja, heute ist zwar die letzte Aufnahme für die Saisonvorschau, aber morgen geht's schon mit dem VDS gegen Halle weiter, also auch hier im Format kann man eigentlich nicht die Füße hochlegen, weil irgendwie immer wieder was zu tun ist. Wie auch in den letzten Jahren haben wir wieder viele Fragen aus der Hörerinnenschaft bekommen und wir starten mal mit einer Frage, wo du ein bisschen ausschweifen kannst und ganz frei denken darfst, weil Malte möchte gerne wissen, wenn du Cheftrainer des FCSP wärst, was für eine taktische Aufstellung würdest du spielen lassen?
Ja, coole Frage. Ich weiß, ich glaube, ich habe da schon mal drüber gesprochen. Ich würde auf jeden Fall die falsche wählen. Weil mir ist letzte Saison aufgefallen, wenn ich so Gegner analysiere, dann sehe ich immer, oh ja, die sind ja ganz schön gut und die können das ganz schön gut und so. Und dann ist der FC St. Pauli mit Fabian Hützler gekommen und hat darauf eine Lösung gehabt. Und diese Lösung, die habe ich gar nicht im Kopf gehabt dann sozusagen. Ne? Also ich wäre sozusagen der, ich würde so an Stufe 1 beim Schach würde ich so ungefähr scheitern, weil ich gar nicht diese zwei Schritte im Voraus, das ja, habe ich manchmal das Gefühl, das kriege ich gar nicht hin. Das hilft natürlich bei der Analyse, weil man dann denkt so, oh ja, das haben sie aber gut gelöst und ich dann auch genau rausfinden möchte, wie sie es gelöst haben, weil das für mich keine 0815-Lösung gegen Spielweisen ist, sondern ich das total besonders finde, was sie sich haben einfallen lassen. Aber es ist wahrscheinlich für FußballtrainerInnen ist das wahrscheinlich so das Übliche, wie man gegen gewisse Dinge vorgeht oder so. Keine Ahnung, bin ich manchmal so ein bisschen, habe ich manchmal so das Gefühl, dass ich da so ein echtes Greenhorn bin und finde das aber auch gut, dass ich da immer noch dazu lerne. Aber deswegen glaube ich, ich würde auf jeden Fall die falsche Ausrichtung wählen für den FC St. Pauli. Wenn ich den Kader selber sehe, genau, da gibt es jetzt so ein bisschen eine Überschneidung mit einer anderen Frage, die kommt. Man muss natürlich gucken, dass wir im Kader beim FC St. Pauli haben wir offensiv starke Außenbahnspieler, die in diesem 3-5-2, was unter Alexander Blessin jetzt gespielt wird, vielleicht nicht so den Platz finden, den sie letzte Saison gefunden haben, wo man ja ganz klar mit offensiven Außen gespielt hat. Da hätte ich schon gedacht, dass das auch weiter so geht, ne, dass das auch weiter so passt mit offensiven Außen. Auf der anderen Seite gibt es jetzt Achter im System und da finde ich auch, dass da zwei Spieler sind, die da richtig, richtig gut reinpassen. Die Fünferkette gibt es natürlich auch immer noch mit Erik Smith, der eigentlich so in den Sechserraum gehört, der ja auch viel vorschiebt, wie man jetzt im letzten Spiel gesehen hat. Ja, also bei mir wird's, ich bin ja so ein alter Verfechter von so einem 4-4-2, fand auch das 4-4-2 mit Raute toll unter Timo Schulz, sehe aber auch ganz klar die Nachteile. Deswegen würde ich wahrscheinlich bei einem flachen 4-4-2 landen und mich tief einmauern sozusagen und offensiv mal gucken, was geht. Ich mag zwei Stürmer gerne, das mag ich total, das habe ich jetzt auch gemerkt in den Testspielen. Ich finde das super, wenn da nicht nur einer ist und wenn Johannes Eggestein sich dann tiefer fallen lässt, dann ist da auf einmal absolute Wüste an St. Pauli-Spielern vorne im Zentrum. Das finde ich total gut, dass da jetzt mehrere sind oder dass da jetzt zwei sind und das sozusagen immer besetzt ist. Das heißt, immer so eine stetige Gefahr da ist. Das weiß ich auf jeden Fall. Mit zwei Stürmern würde ich auf jeden Fall spielen. Egal, ob dieses Team nun der FC St. Pauli ist oder irgendwer. Aber was sonst ist, da werde ich immer gerne überrascht und die taktische Ausrichtung, da möchte ich mich lieber zu nichts versteigen, weil das dann immer dazu führt, dass ich bin auf jeden Fall derjenige, der immer ausgecoacht werden würde im Fußball.
Okay, da steckt jetzt ganz viel drin, auch ein bisschen noch an Fragen, kleinen Antworten auf Fragen, die noch kommen. Aber wir bleiben mal auf Trainerseite und nehmen die Frage von Arthur Abendbrot, der wissen möchte oder steckt so ein, wenn Blessin zu 90% laut GSN zum FCSP passt, wo sind die anderen 10% und inwiefern ist es ratsam vom bisherigen Spielsystem, diesem Hürzeler-Ball, wie wir es ja genannt haben, abzuweichen und sich aufs Kontern zu fokussieren?
Ja, tolle Fragen erstmal. Die Frage habe ich mir natürlich auch schon gestellt, weil ich muss ehrlich sagen, jetzt nach dem, was man gesehen hat, ich wundere mich, dass es überhaupt eine Überschneidung von 90% mit Fabian Hürzeler gibt, zwischen Blessin und Hürzeler. Weil der Unterschied in den Spielideen ist enorm. Also das klingt ja irgendwie nach nur so einer kleineren Umstellung, ob das jetzt ein 3-4-3 ist oder ein 3-5-2. Aber der Impact auf dem Platz, der ist einfach enorm, ob du mit einem oder mit zwei Stürmern spielst, ob du mit oder ohne offensive Außen spielst, ob du mit zwei Sechsern spielst oder mit einem Sechser und zwei Achtern. Du kannst dich ganz anders bewegen. Du hast das eines der Elemente, die noch da geblieben sind, ist Erik Smit schiebt vor in den Sechserraum, aber die Schienenspieler, die schieben nicht mehr rein in die defensiven Halbräume, sondern die bleiben dann stark außen und du hast auf einmal ganz andere Optionen vorne und viel aggressiveres Pressing, viel mutiger, viel schneller wird nach vorne gespielt. Die Liste an Unterschieden, die ist so unfassbar lang, dass ich mich wirklich frage, wie kommen diese 90% Überschneidung zustande? Und die Unterschiede von 10%, die sind halt riesengroß. Also wirklich so groß, dass ich schon denke, das ist auf jeden Fall spannend. Müsste man nochmal nachfragen beim Global Soccer Network. Die werden das ja durchaus erklären können. Wahrscheinlich mit der Formation können sie so ein bisschen erklären. Wahrscheinlich mit der Intensität, die so ein Team auf den Platz bringt, weil das ist egal, ob es St. Pauli ist oder Union Saint-Gilloise, die das letzte Saison mit Blessin gewesen sind. Also diese Intensität, die haben sie schon drin und die Laufbereitschaft, das, was der Trainer von seinen Spielern fordert, da würde ich auch sagen, das ist schon relativ ähnlich. Das ist nämlich beides ziemlich hoch. Aber sonst sind die Unterschiede, die sind echt riesengroß auf dem Platz. Und dann leite ich mal über zur zweiten Frage, ob das richtig ist, ob ich das für gut halte. Die Vorstellung, dass diesen ballbesitzorientierten Fußball, mit dem wir aus der zweiten Bundesliga in die erste Liga aufgestiegen sind, dass das auch gegen Teams wie Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Bayern, Frankfurt funktioniert, ist zwar schön, aber es hätte nicht funktioniert. Muss man einfach ganz ehrlich sagen, dieser ballbesitzorientierte Fußball, dafür war auch individuell die Qualität hoch genug in der zweiten Liga. In der Bundesliga sieht das natürlich anders aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir super schlecht sind, was die individuelle Qualität angeht. Da glaube ich schon, dass da viele Spieler sind, die richtig Bundesliga-Niveau auf jeden Fall haben. Aber es wäre dieser krasse ballbesitzorientierte Fußball, das hätte wahrscheinlich so nicht mehr funktioniert. Das heißt, du brauchst neue Lösungen. Und da ist natürlich dieses, wir gehen ein bisschen weniger Risiko bei Ballbesitz. Man hat auch gesehen, gegen Bergamo ist es vielleicht auch nötig, ein bisschen weniger Risiko zu gehen, weil da gehen natürlich auch einige Pässe schief. Spielen mal lieber einen langen Ball, pressen ein bisschen höher, sind ein bisschen aktiver, unangenehmer für den Gegner, weil wir ganz bewusst weniger Ballbesitz auch haben, schnellere kürzere Ballhaltezeiten, einfach vertikaler, schneller nach vorne spielen, auch nach Ball gewinnen. Das ist schon etwas, was in der Bundesliga als ein Team, was da reinkommt und gerne auch drin bleiben möchte und da vielleicht gegen Teams spielt, die Einzelspieler haben, die einen höheren Marktwert haben als das ganze eigene Team, da ist das schon sinnvoll, sich darauf ein bisschen mehr in die Richtung hinzuentwickeln. Also ich finde das schon richtig. Ich finde den Ansatz auch richtig. Ich hatte auch gehört, dass dieser Ansatz ein bisschen weg vom ballbesitzorientierten Fußball, dass das mit Fabian Hürzeler zur Bundesliga-Saison ein bisschen komplexer geworden wäre, das umzustellen, dass es da von einer Seite so die Bereitschaft, das umzustellen, nicht ganz so hoch gewesen ist. Aber deswegen finde ich das schon richtig. Aber nochmal zurück, die Umstellung, die ist unfassbar groß. Also die ist echt enorm und ich finde es bemerkenswert, wie schnell das jetzt funktioniert hat. Man hat ja gesehen, Bremer SV, vor allem Greuther Fürth, da die Tiefenabsicherung, das war gruselig. Also das war, oder was heißt gruselig, ist jetzt ein bisschen zu hart gewählt, aber es war auf jeden Fall so, dass man merkt, so okay, da stimmt das noch gar nicht. Und dann hat man so Lyon gesehen. Gut, Lyon war, glaube ich, die hatten auch ein bisschen wenig Lust an dem Tag. Aber dann so Norwich, hatte man auch so ein paar kleine Probleme. Tiefenabsicherung war jetzt gegen Bergamo gar kein Problem, sondern da waren es eher die Fehlpässe im Spiel nach vorne. Aber man sieht halt richtig eine Entwicklung in den Testspielen. Und das finde ich schon bemerkenswert, angesichts der großen Umstellung, die stattgefunden hat.
Okay, auch da steckt jetzt ganz viel drin. Ich meine, ich bin ja noch mehr Greenhorn in Sachen Taktik als du. Ich habe mir nur irgendwie so, wenn man da so ein bisschen die Interviews oder Statements zum Training und so liest, dann hieß es ja irgendwie auch, dass von den Prinzipien, die sie noch von Hürzeler kennen, dass das viele Überschneidungen gibt zu der Art Fußball, wie sie jetzt spielen wollen. Und genau, du hast die Testspiele schon angesprochen, dann leit mir doch direkt mal über zur Frage von Max, der hast du gerade schon so ein bisschen angefangen. Er möchte aber vor allem den Fokus aufs Ausbauspiel. Du hast schon gesagt, ja, da waren gerade auch gegen Bergamo einige Fehlpässe im Aufbauspiel dabei. Da hätte man sich auch nicht wundern dürfen, wenn es irgendwie nach 10 Minuten, 20 Minuten schon 0-2, 0-3 steht oder so. Da hat ja Vasil dafür gesorgt, dass wir da noch mit im Spiel waren. Genau, wie beurteilst du auf Basis der Testspiele, die du gesehen hast, das Aufbauspiel des FCSP?
Ja, also erstmal, was du sagst da mit dem Prinzipien, das ist ja tatsächlich das, was wirklich alle Spieler sagen, dass die Prinzipien durchaus Ähnlichkeiten haben, sich überschneiden und dass die Umstellung dann gar nicht so groß ist, aus taktischer Sicht, ne? Also jetzt nicht die Prinzipien, mit denen sie arbeiten, sondern wenn man sich rein die Formation anschaut, dann ist der Unterschied groß und das stimmt schon, hast du ganz richtig gesagt, die Prinzipien, da überschneidet sich das dann schon wahrscheinlich, ich weiß nicht, das ist ja nichts, was irgendwie öffentlich kundgetan wird, was die Prinzipien sind, mit denen die auf dem Platz arbeiten. Ich glaube nicht, dass das Global Soccer Network da eine Überschneidung gesehen hat bei den Prinzipien, aber genau, also da gibt's schon Überschneidungen. Vielleicht werde ich da auch wieder ausgecoacht. Vielleicht sehe ich es auch einfach nicht, wo es diese krasse Überschneidung gibt. Aber spannend ist es auf jeden Fall. Zurück, Testspielen, das war die Frage, ne? Das Aufbauspiel, ja. Ja, das ist natürlich total spannend, weil, da hatte ich ja auch schon gesagt, es ist halt viel vertikaler geworden. Ne? Man hat das gegen Bergamo, hat man es total toll gesehen, wie sie es versucht haben und wie sie viel mehr Risiko im eigenen Passspiel gegangen sind, viel früher den Pass nach vorne gesucht haben. Und das Prinzip, was sie jetzt versucht haben gegen Bergamo, was teilweise funktioniert hat, teilweise aber auch aufgrund, ja, das finde ich ganz angenehm bei Blessin, weil er einfach gesagt hat, er hat es auch ganz klar benannt, eine dumme Abspielfehler, hat er gesagt. Danach mehrfach das Wort dumm verwendet, ist fast schon ein bisschen hart, aber na gut. Das ist ja relativ einfach, das Prinzip, es wird auch schnell zu erkennen, dass aus der Innenverteidigung oder von Nicolas Vasil, also aus dem Tor heraus, ein Pass in die Spitze gespielt wird und von da wird der Ball dann klatschen gelassen. Ne? Meist war es Eggestein, manchmal auch Gülavogi, der dann so, ja, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor so ein bisschen angelaufen ist in Richtung eigenes Tor, um ein bisschen Freiraum zu schaffen. Und dann hat er klatschen lassen und versucht, die beiden Sechser ins Spiel zu bringen, die dann ja idealerweise aufgedreht, also mit der Blickrichtung zum gegnerischen Tor und mit ein bisschen Platz an den Ball kommen. Und was Blessin dann gegen Bergamo gefehlt hat, war, er meinte, das hat gut funktioniert. Er meinte, die Anschlussaktion hat dann nicht gut funktioniert. Er meinte, dann möchte er gerne von den Achtern, das waren dann Metcalf und Wagner oder Bukalfa und Wagner, möchte er dann gerne Tiefenläufe sehen. Weil wenn die Stürmer sozusagen im Sprint oder so im Halbsprint gerne eigenes Tor laufen, dann reagiert darauf meist ein gegnerischer Verteidiger, zieht mit, weil er enger Mann bleiben wollte. Gerade Bergamo, die haben ja 1-1 über den ganzen Platz gespielt. Die ziehen dann mit und dann in dem Moment, wenn der dann klatschen lässt, dann ist der halt rausgezogen und dann bietet sich Raum für so einen Tiefenlauf. Ne? Also Tiefenläufe sind halt diese Sprints, diese Versuche, hinter die Kette zu kommen. Und da meinte er, dieser Schritt, diese nächste Ebene, das hat nicht so gut funktioniert. Aber man sieht es halt total klar. Das fand ich total spannend, dass man total eindeutig genau dieses System gesehen hat. Ne? Eric Smith und Jackson Irvine sind da im Sechserraum. Es wird versucht, aus der Innenverteidigung oder vom Torwart einen Ball ins Zentrum zu Eggestein, also zu einem der beiden Stürmer zu spielen. Und die lassen klatschen. Und ab da wird's dann so natürlich so ein bisschen wilder, weil dann muss man gucken, was passiert. Bieten sich Optionen für die Sechser, direkt einen tiefen Pass zu spielen oder spielen die über die Außenbahn, also binden sie dann die Schienenspieler mit ein. Manchmal wurde auch direkt so ein Dreieck mit dem Sechser über die in Richtung Schienenspieler gemacht, gebildet. Das macht man natürlich, damit sich da der Fokus auf das Zentrum so ein bisschen ja wieder abwendet. Aber das, also der Fokus im Aufbau, das Ziel ist schon ganz klar, den Ball in die Spitze zu bekommen und von da klatschen zu lassen und die Sechser in Ballbesitz zu bekommen, aufgedreht mit ein bisschen Platz. Das ist schon total klar, das war jetzt gegen Bergamo auch schön zu sehen, wie sehr sie es versuchen und dass sie eher so ein bisschen, ich sag mal so, das ist eher der Plan B, so ein bisschen missmutig haben sie dieses Dreieck auf die Außenbahn gebildet, dass dann Treu und Stevens da im Ballbesitz gekommen sind. Und ja, da fehlte es dann auch so ein bisschen an Anschlussaktionen, die dann funktioniert haben. Aber das sind halt, das ist ja das Schöne, dass man schon sieht, okay, initial funktioniert das. Wie gesagt, da sind einige richtig eklatante Abspielfehler dabei gewesen, war auch davor schon. In Norwich hatte man ähnliche Situationen, aber es ist halt so, dass man das Gefühl hatte, okay, das funktioniert hier, beziehungsweise die Spieler wissen, was sie machen sollen. So ungefähr. Ne? Also es war ganz klar, dass alle das hinbekommen haben. Jackson Irvine hat nach dem Bergamo-Spiel gesagt, dass er war total begeistert davon, wie viel besser das Team geworden ist im Verlaufe des Spiels. Und dem würde ich auch zustimmen, dass sie das immer besser hinbekommen haben. Diese Entscheidung, wann spiele ich, wann gehe ich einen anderen Weg, wann schiebe ich nach, das war ein großes Thema, was Alexander Blessin nach dem Bergamo-Spiel gesagt hat, dass er diese Anschlussaktion, das hängt halt damit zusammen, wie gut die Leute nachschieben und dann sich entscheiden für die Tiefenläufe, dass das fein abgestimmt ist und so. Also ja, also das Aufbauspiel des FC St. Pauli ist simpler geworden, das muss man schon sagen, als unter Hürzeler. Unter Fabian Hürzeler haben die halt viel ausprobiert, viel rotiert, immer geschaut, haben auch viel abgewartet, ne? Dieses Carol Metz oder Hauke Wahl stehen irgendwo in der eigenen Hälfte, den Ball unter ihrem einen Fuß. Da, ja, das hat man ja oft gesehen. Das wurde dann ja auch gern mal ein bisschen langweilig, dieses Abwarten. Aber die haben halt viel probiert, viele Formationen, viele Positionswechsel gehabt. Und jetzt unter Blessin scheint es so ein bisschen einfacher zu werden. Ne? Sie haben ein klares Muster, was für den Gegner auch schwer zu verteidigen ist. Das muss man auch sagen. Ne? Also das ist auch total, weil es ist ein klares Muster, ein klares Aufbaumuster. Das heißt, man würde ja sagen, Mensch, jetzt der Hallische FC, die schauen sich das an und die wissen sofort, was sie dagegen machen müssen. Dagegen muss man erstmal eine Lösung finden und im Zweifel kannst du das gar nicht so gut verteidigen, außer dass du dir überlegst, wir machen das Zentrum noch dichter, weil wir einen Spieler zwischen den Stürmer und den Sechsern noch mit reinpacken. Dann kriegst du aber ein Problem auf den Außenpositionen. Das heißt, diese Lösung, diesen Plan B, den hat St. Pauli auch schon. Ja, also total spannend, aber ein bisschen einfacher. Also diese Vertikalität da, die da mehr drin ist, das ist tatsächlich das Auffälligste, dass es viel schneller nach vorne geht. Das war jetzt, glaube ich, gegen Bergamo konnte man das auch gut sehen, dass da eben so ein Carol Metz oder ein Hauke Wahl, die ja durchaus Querpasskönige waren in der letzten Saison und dann Erik Smith immer derjenige war, der da so ein bisschen nach vorne gegangen ist, dass die jetzt viel, viel vertikaler spielen. Schreit nach einer Datenanalyse, um das mal nachzuweisen, dass Hauke Wahl und Carol Metz viel vertikaler spielen. Dafür werde ich mir aber 4-5 Spieltage Zeit geben.
Okay, wir sind gespannt und halten erstmal fest, die Ansätze sind zu erkennen, das Spiel ist anders geworden, es ist einfacher geworden vom Spielaufbau und es funktioniert natürlich noch nicht alles so, wie es vielleicht soll, aber wo du gerade schon Plan B gesagt hast, ich hatte ja gerade auch schon gesagt, und das ist mir auch in den ganzen Testspielen aufgefallen, man ist nicht immer so gut ins Spiel reingekommen, also auch gegen Bergamo war das so und dann kann es ja auch passieren, dass man dann erstmal in Rückstand gerät und dann möchte Carpatino gerne wissen, was man denn dann macht, ob es eine Alternative zu dem gerade von dir beschriebenen Aufbau gibt, also schnell nach vorne hochpressen und also was macht man dann, wenn man 0-1, 0-2 zurückliegt, kann man dann immer noch so weiterspielen oder müsste man sich dann irgendwie anpassen und andere Lösungen suchen?
Ja, das hängt natürlich vom Gegner ab, wie der Gegner mit eigener Führung spielt, ne? Ob das ein Gegner ist, der sich dann einigelt, der dann sagt, okay, jetzt warte ich mal ab. Davon hat man gegen Bergamo auch so ein bisschen was gesehen, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das kann man jetzt schon durchanalysieren oder durcherzählen, was sie da vermuten. Momentan ist ja richtig en vogue, ist ja das 2-1-7, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, Yannick, von Thiago Motta im letzten Drittel, was sie da als Formation spielen, dass tatsächlich 7 Spieler da mehr oder weniger auf letzter Linie unterwegs sind. Aber ja, das müsste ich mir mal genauer anschauen. Ich glaube, dass das eine der Optionen ist, gerade bei Rückstand, ist, wenn du noch mehr Offensivkraft bringen willst, dass du dann auf ein 3-4-3 umstellst, dass du dann sozusagen mit 2 offensiven Außen und einer zentralen Spitze spielst. Das würde dir dann die Möglichkeit geben, dass du da auch nochmal die Außenposition sozusagen besser besetzt und dann so ein bisschen das Spiel der Vorsaison hast, wo du dann eben viel mehr darauf setzt, dass du die offensiven Außen ins 1-gegen-1 bekommst und dann darüber Lösungen findest. Das könnte funktionieren. Wie gesagt, es hängt alles so ein bisschen davon ab, wie der Gegner reagiert. Oder ein bisschen schwer tue ich mich damit zu sagen, wie das in der Bundesliga ist. Ich weiß, da gibt es viele Teams, die einen ähnlichen Fußball wie St. Pauli spielen, tatsächlich. Also die dann auch eher abwartend sind, auch eher weniger Risiko gehen, oder was heißt weniger Risiko gehen, aber auch eher in Richtung, wir pressen hoch oder pressen teilweise hoch, spielen schnell vertikal. Bestes Beispiel ist Heidenheim, die so ein ganz krasses vertikales Spiel haben. Da weiß ich nicht, wie sie das umstellen. Da habe ich auch, muss ich ehrlich gestehen, da habe ich in den letzten 13 Jahren auch ein bisschen zu wenig Bundesliga geguckt, um das jetzt genau analysieren zu können. Es gibt aber durchaus einige Teams, die sich gerne zurückziehen, das weiß ich, die dieses tiefe Spiel auch beherrschen und gegen die sich auch die großen Teams Dortmund, Bayern, Leipzig, Leverkusen schwer tun, wenn die sich hinten reinstellen. Und also in Rückstand geraten ist sowieso im Fußball noch viel schlimmer als vor 15 Jahren, ist das immer ein Riesenproblem für Teams, gerade für Teams, die nicht dieses super sophisticated Aufbauspiel haben, die auf jeden Fall Lösungen finden werden. Stichwort Timo Schulz in der Fast-Aufstiegssaison mit der Raute, da gab es auch immer Lösungen. Da konnte man sich sicher sein, dass sich St. Pauli Chancen erspielt. Das war auch letztes Jahr unter Hürzeler der Fall, dass man sich da sicher sein konnte, die schaffen da vorne irgendwas, kriegen sie da zustande. Wie das jetzt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Haben wir ja auch noch nicht so richtig gesehen, ne? Also in den Testspielen gegen Fürth war das dann so, dass sie dann sehr hoch geschoben haben. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so geplant war, dass sie dann, weil sie zurücklagen, so hoch geschoben haben. Dann haben sie aber immer Probleme mit der Tiefenabsicherung bekommen. Also dann wurde einfach die letzte Kette immer überspielt. Keine Ahnung, haben wir noch nicht gesehen. Ist vielleicht auch ganz schön, dass wir es noch nicht gesehen haben, weil es bedeutet, in den Testspielen lagen wir noch nicht so viel zurück. Wäre aber natürlich mal ganz spannend zu wissen, was da dann passiert, ne? Also man muss sich ja vorstellen, dass wenn St. Pauli zurückliegt und ein Team sich wirklich hinten reinstellt, dann spielt sich das Spiel dann in der Hälfte des Gegners ab und dann wird der Raum halt enger. Das heißt, du kannst halt nicht diese vertikalen Pässe, die sie gegen Bergamo gespielt haben, in Richtung Stürmer, die kannst du halt so nicht mehr spielen, weil das viel zu eng ist, da der Raum. Das kriegen die auch gar nicht mehr hin. Das heißt, du musst mehr über die Außenposition gehen. Deswegen komme ich darauf, dass man vielleicht mit einem 3-4-3 da agiert, weil man dann dribbelstarke Spieler auf die Außenposition bringt. Das heißt, da müsstest du mehr so über Lösungen nachdenken, dass du da in dem Raum Lösungen findest. Also ich glaube schon, ganz sicher wird es Ideen geben, was machen wir bei Rückstand, beziehungsweise wie bespielen wir einen tiefstehenden Gegner. Da wird es Lösungen geben für und Ideen für geben. Und ich glaube, im Kader gibt es auch Spieler, die das können. Haben wir ja letztes Jahr oft gesehen, dass es da Spieler gibt, die das können. Wird natürlich immer ungleich schwerer. Und das muss man auch sagen, das Ziel vom FC St. Pauli ist auch wie letzte Saison, ist auch die Null zu halten. Ne? Das ist auch, ich meine, Fabian Hürzeler, das kam einem ja irgendwann zu den Ohren raus, wie oft der gesagt hat, die Null ist unsere Basis und so. Das wird aber auch jetzt das der wichtigste Faktor in der Bundesliga-Saison unter Blessin sein, klar.
Okay, also auch da wieder eine Parallele zwischen Hürzeler und Blessin, also der Art, wie St. Pauli
jetzt. Ja, vielleicht jetzt, wo wir drüber sprechen, vielleicht wird dann doch ein bisschen klarer, wo die sich dann ähnlich sind, ne? Kann sein, ja, stimmt.
Ja, genau, also so gesehen möchten wir eigentlich hoffen, dass wir das dann nicht so schnell sehen müssen, wie St. Pauli auf Rückstand reagiert. Heidenheim hat es schon angesprochen, ist direkt am ersten Spieltag, kann man schon gucken, wie das funktioniert und eher hoffen, dass es dann das hinten, also was auf unserer Seite die Null steht und man dann vorne Lösungen findet. Ich meine, im Zweifel ist es ja dann, war ja gegen Bergamo auch so, dann war es ein Standard, der quasi der Dosenöffner war sozusagen. Und ja, im Zweifel finden sie ja immer noch irgendwie Möglichkeiten. Ich erinnere mich auch, gestern ist ja das St. Pauli-Segment erschienen und sagte Kascha auch, ja, er hatte eigentlich die ganze Saison über keine Angst, dass da noch irgendwie, selbst wenn wir in Rückstand geraten waren, dass da noch irgendwie was passiert. Hoffen wir mal, dass das in der kommenden Saison auch so ist. Du hast dann jetzt schon durch die mögliche Umstellung bei Rückstand auf ein 3-4-3 die offensiven Außen angesprochen und da wechseln wir doch einfach mal vom Segment Taktik und Trainer hin zu den Fragen, die zu uns zu einzelnen Spielern erreicht haben, und da musst du erstmal die Meckerecke beruhigen, denn die Meckerecke hat Angst.
Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ob ich beruhigen kann, aber ja.
Ich wollte gerade sagen, also wir beide kennen die Frage schon. Ich lese sie trotzdem einmal oder beschreibe einmal kurz, was er wissen möchte. Es geht einfach darum, dass er die Befürchtung hat, dass Elias und Dapo im neuen System keinen richtigen Platz finden und viel auf der Bank sitzen werden. Und dann sind die beiden ganz traurig und er ist auch ganz traurig. Und ja, beruhige ihn doch mal ein bisschen, was denn. Ich habe jetzt schon gelernt, es ist quasi eine Option, wenn im Verlauf des Spiels umgestellt werden muss, dass die beiden dann da als Einwechslung zum Zug kommen und entweder auf links außen oder rechts außen dann eingesetzt werden. Aber führt gerne mal weiter aus.
Genau, das war das, was wir gegen Bergamo gesehen haben, ne? Als Andreas Albers reinkam und Elias Zahnt, Dapo war ja schon vorher eingewechselt, glaube ich. Da haben die umgestellt auf so ein 3-4-3 und dann doch, ja, wieder eine Ähnlichkeit zu Hürzeler, hat auch noch relativ ähnlich gespielt, wie in der Vorsaison mit so klaren offensiven Außen. Alexander Blessin hat aber auch ganz deutlich nach Abpfiff gesagt, er sieht beide als zweite Spitze. Und das finde ich schon spannend, weil man jetzt sagen würde, Elias H., zweite Spitze, weiß nicht. Er hat das übrigens in Norderstedt gespielt. Das muss man auch sagen. Ne? Bevor er zu St. Pauli gekommen ist, hat er da als zweite Spitze zumindest teilweise agiert. Mhm. Also viel zentraler als das, was man von ihm kannte jetzt bei St. Pauli. Dapo hat auch in Bolton zentral gespielt. War übrigens einer der Gründe, warum er da sich nicht ganz so wohl gefühlt hat, weil er sich auf der Außenposition wohler fühlt. Er kann das aber auch spielen. Ne? Fabian Hützler das nicht umsonst. Letzte Saison, zu Beginn der letzten Saison auch ausprobiert mit ihm als damals alleinige Spitze. Das war natürlich ein bisschen viel. Deswegen hat Blessin auch gesagt, er sieht sie klar als zweite Spitze, beide als zweite Spitze, die um diese eine Spitze herumschwimmen. Alexander Blessin nennt ja dieses Rotieren von Spielern um andere, das nennt er immer gerne Schwimmen. Das ist ein bisschen was anderes als das Vokabular, was Fabian Hürzeler verwendet. Also die reden da immer vom sogenannten Schwimmen, aber er sieht da beide schon in dem Bereich als zweite Spitze. Und das ist natürlich klar ein Konkurrenzkampf. Jetzt hat man zuletzt gesehen, Eggestein und Gilavogi sind anscheinend die beiden Spieler, die sie ein bisschen die Nase vorn haben momentan. Und man muss einfach sagen, Johannes Eggestein ist gerade für dieses Ich biete mich tiefer zentraler Position an, ist der einfach wahnsinnig gut. Also das ist wirklich, ich bin gespannt, wie das in der Bundesliga funktioniert, wenn er so für Ballannahme noch ein bisschen weniger Zeit hat und so. Aber der ist einfach, der hat eine tolle Übersicht. Der hat ein super Gefühl für den Raum. Der kriegt das irgendwie hin, dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wann lasse ich klatschen? Wann kann ich den Ball auch mal annehmen? Wann leite ich mit einem Kontakt zu meinem Nebenmann weiter? Wann breche ich das Ding ganz ab und gehe gar kein Risiko? Wann muss ich vielleicht sogar direkt in die Verteidigungsaktion gehen, weil der Pass nicht genau ist und, und. Also ich finde, Johannes Eggestein ist da in der Rolle echt gut. Und das macht es für andere natürlich schwieriger. Morgan Gilavogi, der ist natürlich als körperlich ist er nochmal ein bisschen was anderes als Dapo und Elias. Hat da vielleicht auch ein bisschen mehr Tempo und geht damit so ein bisschen, also ich finde das schon bemerkenswert, dass der mit so ein bisschen Vorsprung reingeht, weil man darf nicht vergessen, der ist ja gerade mal 2,5 Wochen da und der macht aber schon einen guten Eindruck. Und wenn du die Spieler hörst, ne, Jackson Irvine hat nach dem Bergamo-Spiel, hat der, ja, ein Loblied auf den gehalten, da habe ich echt gedacht, so, oh, was ist denn hier los? Er meinte, also was das für ein fantastischer Spieler ist, was der für fantastische Einzelaktionen drauf hat und. Ganz so viel haben wir davon noch nicht gesehen. Im Training scheint das wohl eine echt gute Aktion zu sein, die er bringt. Da bin ich mal gespannt, aber da haben die ja so ein bisschen Vorsprung. Ich persönlich muss ehrlich gestehen, dass mir im Testspiel gegen Lyon haben ja Dapo und Andreas Albers begonnen als Doppelspitze und die haben mir richtig gut als Team gefallen, weil da war das viel klarer, dass Andreas Albers derjenige ist, dieser Zielspieler ist, der gesucht wird und Dapo da rumherum schwirrt. Und da fand ich Dapo ziemlich gut in der Rolle. Das hat er ziemlich gut hingekriegt, weil Dapo muss man ja auch sagen, der ist technisch stark, er ist nicht der Schnellste, war aber auf der Außenbahn ja auch nie und hat trotzdem immer Lösungen gefunden, weil er eben auch ein sehr gutes Gefühl für den Raum hat, sehr gutes Gefühl dafür hat, wann er abschließen kann, wann auch beidfüßiger abschließen kann. Das heißt, also ich traue das Dapo auch schon zu, als zweite Spitze zu agieren. Richtig gut gegen Lyon hat mir, da ist er reingekommen, die letzten 20 Minuten, hat mir Elias Saad da gefallen, und zwar als zweite Spitze. Und ich möchte gar nicht wissen, was das für Gegner bedeutet, wenn Morgan Gilavogi und Elias Saad mal als Doppelspitze agieren, weil das ja tatsächlich so ist, dass Morgan Gilavogi in der Ligue 2, ich weiß gar nicht, ob 2, ich sag das jetzt einfach, dass die französische 2 ist, es klingt so elaboriert, ich sag das jetzt einfach, als er da bei Paris FC gespielt hat, da haben die Statistiken, die Zahlen, die zeigen ja ganz klar, das ist der pressingstärkste Spieler, Offensivspieler der ganzen Liga gewesen, 2 Jahre in Folge, der gewinnt ziemlich schnell die Bälle zurück, fängt viele Pässe ab, gewinnt sehr, sehr viele Pässe im Offensivdrittel, also im letzten Drittel. Und das überschneidet sich total mit Elias Saad. Der war ja letzte Saison auch der Spieler, der am meisten Bälle im gegnerischen Drittel gewonnen hat, pro 90 Minuten und auch Ballbesitz bereinigt. Beide enorm stark im Gegenpressing. Und das hat man gegen Lyon ganz gut gesehen, dass Elias Saad diese Rolle im Gegenpressing, das hat man gegen Bergamo auch ganz gut gesehen, dieses Gegenpressing, da ist er so gut geworden drin. Und deswegen glaube ich, dass Elias Saad, der kann schon so eine Rolle spielen. Der ist einfach wahnsinnig schnell, vor allem auf den ersten Metern, hat einen richtig guten Antritt. Das heißt, ich glaube, dass Elias Saad, ich würde sogar fast vermuten, dass der sich da irgendwie durchsetzen wird. Glaube allerdings auch, dass er besonders stark ist, wenn er nach einer Stunde, 70 Minuten oder so reinkommt und dann gegen eine bereits etwas müde gespielte Abwehrreihe nochmal frischen Wind reinbringt, weil er derjenige ist, der so richtig frischen Wind da reinbringt, ne? Allein weil er so agil ist und dann da nochmal die Gegenspieler vor ganz andere Herausforderungen stellt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Elias Saad schon viel Spielzeit sammeln wird. Ich glaube, dass Dabo auch viel Spielzeit sammeln wird. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob dieses Duo Gilavogi-Eggestein Bestand haben wird und könnte mir vorstellen, dass dieser zweite Stürmer neben einem Zielspieler um diese Rolle, da wird es noch einige Bewegungen geben und ich möchte dieses 3-4-3 auch nicht ausschließen. Ich möchte das, auch wenn das jetzt in den Testspielen wenig gespielt wurde, wurde es aber immer gespielt, also jedes Spiel sozusagen wurde da auch das 3-4-3 angetestet und immer als Option mit reingebracht und ich möchte das nicht ausschließen, dass wir das vielleicht noch häufiger sehen werden als dieses 3-5-2 im Saisonverlauf, dass es auch mal Spiele geben wird, wo man im 3-4-3 anfängt und dann redest du natürlich nicht über Johannes Eggestein auf der offensiven Außenposition, sondern dann redest du über Dapo und Eli als offensive Außen und dann kommt Scott Banks auf einmal auch wieder rein. Weil das muss man natürlich auch, man muss da ja als Trainer auch einfach pragmatisch vorgehen. Was habe ich für Spieler? Was passt da einfach am besten? Und dieses 3-5-2 ist natürlich das, was Blessin bei Saint-Gilloise hat spielen lassen und auch erfolgreich hat spielen lassen, von dem man jetzt auch sieht, okay, da sind Ansätze dabei, die können auch bei St. Pauli funktionieren. Allerdings gibt's natürlich diese offensiv starken Außenbahnspieler, die so ein bisschen da reinwachsen müssen in andere Rollen. Und dann hat man natürlich auch so eine leichte Überbesetzung. Man muss auch sagen, okay, wir haben zwei Positionen ganz vorne und dafür hat man inzwischen, wenn man Maurides jetzt noch reinnehmen möchte, Simon Zoller noch mit reinnehmen möchte, dann hast du dafür 7 Spieler. Scott Banks ist da noch nicht mal drin, weil der auf der Schienposition zum Einsatz kommt. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob das alles so jetzt, dieses 3-5-2 so dauerhaft Bestand haben wird, beziehungsweise könnte mir vorstellen, dass gerade dieses 3-4-3 viel öfter, viel flexibler noch zum Einsatz kommt, als man glaubt, beziehungsweise als man jetzt glauben würde. Und dann kommen Dapo und Elias natürlich auch wieder mehr rein. Also ich würde sie nicht abschreiben. Auch wenn das natürlich total schwierig ist und ich rede hier jetzt schon wieder minutenlang über dieses Thema, weil mich das selber so beschäftigt, weil ich auch selber denke, so ja, krass, das sind ja eigentlich die Spieler, die ja so ein bisschen den Unterschied nicht gemacht haben. Den Unterschied hat halt Dzeko irgendwie gemacht als Spieler, ne, der das Team da zusammengehalten hat. Aber das sind halt die Spieler, auf die das Spiel so krass fokussiert war in der letzten Saison. Und jetzt hast du auf einmal das Gefühl, okay, die müssen sich erstmal neu reinfinden in ihre Rollen, beziehungsweise dass die Rolle, die sie gespielt haben, die ist halt auf einmal gar nicht mehr vergeben in dem Theaterstück, was St. Pauli spielen will in der kommenden Saison. Und ich glaube, ich schätze die beiden aber so ein, dass die sich da reinarbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass sowohl Dapo als auch Elias, was Blessin sagte, dass die diese zweite Stürmerrolle, dieses Herumschwimmen um einen klaren Zielspieler, dass die das richtig gut können, das glaube ich auch. Das glaube ich nicht nur, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das können. Und also die werden auf ihre Spielzeit kommen. Vielleicht nicht ganz so viel Spielzeit sammeln wie in der Vorsaison, aber ganz abschreiben möchte ich sie nicht.
Okay, jetzt haben wir die Meckerecke, glaube ich, beruhigt, dass es da durchaus Optionen oder Möglichkeiten für die beiden gibt. Und ich meine, so eine Überbesetzung, wie du es, glaube ich, oder so ähnlich formuliert hast, für die Position in der Doppelspitze, wie auch immer, wer dann Zielspieler ist und wer drumherum schwirrt. Ich meine, wir sind ja unter anderem, würde ich jetzt so einschätzen, letzte Saison aufgestiegen, weil wir auch, oder das war auch ein Faktor, weil wir von Verletzungspech in vielen Phasen verschont geblieben sind, toi toi toi. Und ja, da hat man jetzt zumindest, weil wenn man mehrere Möglichkeiten hat für die Doppelspitze, dann kann auch mal, natürlich wünscht man das niemandem, aber wenn mal jemand ausfallen sollte, dann hätte man da noch Alternativen.
Genau, und da falle ich dir jetzt einmal ins Wort. Man muss ja auch überlegen, dass der FC St. Pauli letzte Saison quasi mit nur Johannes Eggestein als Stürmer aufgestiegen ist. Weil Andreas Albers hat ehrlich gesagt keine große Rolle gespielt. Also eine wichtige Rolle im Team, aber für die Spiele selber auf dem Platz hat er ja nicht so eine große Rolle gespielt. Maurides war überhaupt kein Faktor. Simon Zoller auch nicht. Hing ja alles an Johannes Eggestein. Also, und das ist schon eine krasse Veränderung, ne? Du hast jetzt auf einmal zwei Spitzen und du hast aber viel mehr Spieler, die dafür in Frage kommen und viel mehr ja, Varianten drin, weil Johannes Eggestein immer alleine, das war natürlich, der war ja auch irgendwann nach 70 Minuten, wenn er da alleine gearbeitet war, der komplett offen, ist dann teilweise aber nicht ausgewechselt worden, weil ja von der Bank nicht so viel Power kam. Ne? Also das ist schon ein großer Unterschied zur Vorsaison und auch ein wichtiger Unterschied, dass wir gerade was so offensive Power angeht, da einfach mehr Optionen haben. Ne?
Das macht einen auf jeden Fall oder stimmt einen zuversichtlich. Genau, dann kannst du ja vielleicht, und du hast ihn in so Nebensätzen auch kurz erwähnt, Scott Banks, nach Laie jetzt fest verpflichtet. Magst du noch kurz ein paar Sätze, gerne etwas kürzer als jetzt zu Davo und Elias, seine Rolle oder seine mögliche Rolle kurz einordnen?
Ja, also ich muss ehrlich gestehen, ich war ziemlich hyped, als der, als das irgendwie klar war, dass der verlängert und so. Da habe ich auch gedacht, so ja krass, ich sehe, also das ist zum Beispiel ein Spieler, den ich, anders als Dapo und Eli, den ich ganz klar auf der Außenposition sehe, den ich gar nicht im Zentrum sehe. Auch wenn, irgendwer hatte mir das mal erklärt, wenn der früher auch im Zentrum mehr gespielt hat. Aber ich sehe den also ziemlich klar auf der Außenposition und Alexander Blessin scheint das ja auch zu machen, weil der ja auf der Schienenposition zum Einsatz kam. Ich glaube, dass er auf der Schienenposition, ja, weiß ich nicht, ich tue mich irgendwie schwer damit Scott Banks einzuschätzen und ich tue mich auch schwer damit, diese Verpflichtung dann einzuschätzen, weil das natürlich, da ist ja auch eine signifikante Geldsumme geflossen und man wird ja auch irgendeine Idee damit gehabt haben, ob sich das dann, inwiefern sich das geändert hat. Ey, keine Ahnung. Also Scott Banks ist tatsächlich das größte Fragezeichen. Bei Dapo und Eli weiß man so, ja, okay, die werden ihre Rolle finden, aber so, wenn man so Spieler wie Erik Ahlstrand sich anschaut oder Scott Banks, da bin ich mir nicht so sicher, inwiefern die in diese Rolle, in diese Systeme hineinpassen. Das muss man mal sehen. Also ja, Scott Banks, interessantes Thema auch, weil da eben, ja, weil er ja diese Saison erst, der wurde ja vor ein paar Tage vorher sozusagen fest verpflichtet, oder war das sogar ein paar Tage nachdem Blessin verpflichtet wurde, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, man wird ihm ja auch aufgezeigt haben, was man mit ihm vorhat. Und ich bin mir nicht sicher, ob bei wir zeigen dir auch, was wir mit dir vorhaben, drin war. Ach, übrigens, die offensive Außenposition ist jetzt eher so eine Option, so ein Plan B, den wir haben im System. Da bin ich mir nicht so sicher. Und ich glaube, Scott Banks, dem traue ich sogar zu, dem traue ich auch ernsthaft zu, dass der eine richtig fette Rolle spielen kann. Gerade auf einer offensiven Außenposition auch in der Bundesliga eine richtig fette Rolle spielen kann. Aber dafür muss es die Position halt geben. Also ich sehe den weniger als zweite Spitze und ich sehe den auch nicht als Flügelverteidiger. Die mögen mich alle eines Besseren belehren, aber so ist das für Scott Banks, schätze ich die Situation schwieriger ein als für Dapo und Eli.
Okay, machen wir da mal noch ein kleines Fragezeichen hinter. Vielleicht wird er uns ja auch eines Besseren belehren und war oder ist mit dem, was ihm angeboten wurde, vollkommen fein und sieht da einfach seine Chance weiter zu wachsen und dann eher aus der zweiten Reihe zu kommen sozusagen. Wir wechseln mal. Wir haben jetzt ganz viel über die Offensive gesprochen und teilweise das Mittelfeld gestreift. Wir wechseln mal ganz nach hinten und beschäftigen uns mit der Torwartfrage. Ist die aus deiner Sicht schon abschließend geklärt? Also man könnte ja jetzt vermuten, weil Vasil wirklich die meiste Spielzeit bekommen hat, auch in den Testspielen, dass er die Nummer 1 in der Liga wird und ja, wie es so in den letzten Jahren üblich war mit der Nummer 2 sozusagen, dass Voll dann vielleicht im Pokal zum Einsatz kommt. Oder wie wäre da deine Einschätzung?
Ja, also die ist für mich abschließend beantwortet. Nicolas Vasil wird da die Nummer 1 sein. Und es ist, wenn man sich mal zurückerinnert, jeden Sommer kann man wahrscheinlich mal eine Suchmaschine der eigenen Wahl, kann man mal entsprechende Schlagzeile eingeben. Es gibt jedes Jahr im Sommer eine Frage, wer denn im Tor stehen wird und ob es einen Konkurrenzkampf geben wird oder nicht. Das war letztes Jahr so, dass man irgendwie gesagt hat, so, was passiert da? Wobei letztes Jahr vielleicht ein bisschen weniger, aber in den Jahren davor, dann kam Burchard irgendwie, dann war ja mit Smarsch da die Rolle und Vasil verletzt. Und dann davor, es gibt immer diesen Konkurrenzkampf, diese Frage. Und eigentlich ist es jedes Mal das Gleiche, dass man am Ende steht der im Tor, von dem man auch vorher gedacht hat, dass er die klare Nummer 1 ist. Und dann war so ein halber Konkurrenzkampf irgendwie in der Sommervorbereitung und dann ist es in diesem Fall ganz klar Nicolas Vasil und man hat ja auch gesehen, dass der gegen Bergamo, dass der in seiner klassischen Arbeit der Torverteidigung ist der einfach bärenstark. Im Passspiel nach vorne ist der nicht ganz so stark, das muss man ehrlich sagen. Da gibt es Torhüter, die wesentlich mehr können, auch in der zweiten Liga übrigens wesentlich mehr können. Ja, man muss halt auch realistisch sein und pragmatisch da rangehen und sagen, okay, was wird uns als FC St. Pauli in der Bundesliga passieren? Was brauchen wir denn? Und da ist Nicolas Vasile mit einer starken Torverteidigung, mit einer Ruhe, die er ausstrahlt, schon wesentlich oder schon sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass der Ben Voll, nach all dem, was ich von dem gesehen habe, und ich habe ja auch mit Leuten gesprochen über ihn, ist der in der Torverteidigung, das ist auch schon ganz klar seine Stärke. So ein bisschen die Strafraumbeherrschung ist nicht so seine Stärke. Da würde ich jetzt sagen, boah, Nicolas Vasile, der irrt auch ein, zwei Mal, ist der in der letzten Saison durch den Strafraum geirrt. Das heißt, ich sehe die schon ähnlich. Ich sehe aber Nicolas Vasile allein aufgrund seiner Erfahrung und wahrscheinlich auch seines Standings im Team, ist der die klare Nummer eins. Und da diese Konkurrenzsituation, diesen Konkurrenzkampf, der da aufgemacht wurde, ja klar, das wäre ja auch doof, wenn du als Trainer irgendwo anfängst und erstmal sagst, ja, Nicolas Vasile ist meine klare Nummer eins und der kann sich im Grunde dann wie Arsch benehmen, die ganze Sommervorbereitung, weil er weiß, ich stehe sowieso im Tor. Wäre auch doof, wenn du dann als Trainer nicht sagst, ja, ist irgendwie ein offener Konkurrenzkampf, jeder hat seine Chance und so. Aber dass Nicolas Vasile nicht als Stammtorhüter in die Bundesliga-Saison geht, das würde mich schon sehr, sehr, sehr wundern. Auch wenn ich, muss ich ehrlich sagen, die Verpflichtung von Ben Voll ist super. Also ich halte den für einen Torhüter, der durchaus auch in der Bundesliga mal zum Einsatz kommen kann. Und zwar ohne, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, jetzt haben wir irgendwie einen Ersatztorwart, der uns keine Punkte festhalten kann im Tor oder der keine gute Rolle spielen kann, auch im Aufbauspiel und so. Ich glaube, ich würde sagen, Ben Voll, wenn man jetzt nochmal guckt, der hat jetzt in Köln da gespielt. Wenn der nochmal ein richtiges, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, Marco Knob, Ballbehandlungstraining mit dem Fuß bekommt, dann kann der nochmal einen Schritt machen. Man hat ja gesehen, was Nicolas Vasile für einen Schritt gemacht hat, als der auf einmal da nochmal anders im Training gefordert wurde und so. Das heißt, wer weiß, in welche Richtung das geht zukünftig. Ich halte Ben Voll für einen echten Herausforderer von Nicolas Vasile, allerdings noch nicht diese Saison. Das ist so meine Einschätzung dazu.
Okay, das deckt sich ja mit dem, was ich auch gedacht habe. Und dann werden ja wir wahrscheinlich am Freitag Ben Voll in Halle zwischen den Pfosten sehen, könnte ich mir dann vorstellen.
Weiß ich nicht. Weißt du, wie Blessin das gemacht hat bei Saint-Gilloire? Nee. Ich glaube, dieses mit Pokaltorwart, ich meine, das ist ja total en vogue, dass man das inzwischen macht. Und Ben Voll ist ja berühmt geworden mit seinem Auftritt im Pokal gegen Bayern damals für Köln. Aber ja, das weiß ich nicht so genau, ob man ihn da jetzt bringt. Ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass Blessin sagt, ja, Pokal in Halle und Pokaltorwart, ja, alles schön und gut. Aber er hat auch ganz klar gesagt, man braucht noch Spiele zur Vorbereitung und die ersten Pflichtspiele werden auch noch Vorbereitungsspiele sein für die Bundesliga, für die gesamte Saison. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man sagt, okay, Nicolas Vasile ist der Stammtorwart in der Bundesliga, der braucht dieses Vorbereitungsspiel auch, weil er ja auch ein, zwei Spiele verpasst hat. Also ich bin mir nicht so sicher, ob dieses Pokaltorwart-Ding, das werden wir dann am Mittwoch hören, weil am Mittwoch ist Mittwochnachmittag ist die Pressekonferenz vor dem Halle-Spiel. Da wird er hundertprozentig diese Frage bekommen mit der Torwartposition und dann denke ich mir, dass er da gar keinen Grund hat, ein Geheimnis draus zu machen. Also das wird er schon ankündigen. Aber dieses, was letzte Saison war mit Burchardt und so, und dass der dann so Pokaltorwart war und diese Rolle ihm auch zugedacht war und Fabian Hürze dann auch sagte, ja, für die Teamchemie ist es auch wichtig, dass Burchardt da im Tor steht und so, da bin ich mir nicht so sicher, ob man Ben Voll damit geködert hat, dass man gesagt hat, du wirst dann Pokaltorwart oder ja, ich traue dir das zu und so. Das ist natürlich, ja, denkbar, so wie das in den letzten Jahren dann gemacht wurde bei St. Pauli und ist bei vielen Teams ja durchaus so, dass die das machen. Aber ich würde das nicht als Gesetz sehen jetzt, dass Ben Voll da am Freitag im Tor steht.
Okay, ja klar, das ist natürlich nochmal ein Argument, dass Vasile einfach auch die Spielzeit braucht, um reinzukommen. Und ja, mit der Frage, ab wann man dann auch so, wann die Vorbereitung wirklich beendet ist und ab wann man dann wirklich ablesen kann, wie gut man steht. Dazu kommen wir gleich beim Ausblick noch. Wir bleiben noch einmal kurz bei Spielern, aber tatsächlich bei Spielern, die gar nicht da sind, sondern die man vielleicht gerne zurückhaben möchte. Da geht es nämlich einmal um die Frage, ob Kemline, von dem ich auch ziemlich begeistert war in der letzten Saison, der ja eigentlich also auf dem Papier zumindest erstmal wieder zurück zu Union Berlin ist, ob das eine Möglichkeit wäre oder ob er überhaupt ins System passen würde, ist eine Frage. Und vielleicht, wenn wir schon bei Spielern sind, die eigentlich gar nicht da sind. Du hast mir eben im kurzen Vorgespräch gesagt, man könnte vielleicht auch noch, also dir fehlt noch jemand, vielleicht kombinieren wir das. Sollte man Kemline zurückholen, weil der gut passt, und wen würdest du noch holen oder an Spielertypen, was fehlt dir noch?
Genau, Alex Blessin hat, als er, ich glaube, nach seiner ersten Trainingseinheit war ich bei einer Medienrunde an der Kollerstraße dabei. Da hat er ganz klar zwei Profile genannt. Ein Zielspieler mit Gardemaß, so hat er es genannt. Und mit Gardemaß, da guckte er mich an, weil ich die Frage gestellt habe, guckte er mich an und sagte zu mir, du hast es auf jeden Fall nicht, das Gardemaß. da meinte er so 1,90 Meter, 1,92 irgendwie so, na, bin ich nicht. Da fehlen noch irgendwie 10 Zentimeter oder so. Aber genau, den hat er benannt und er hat auch klar gesagt, einen Marcel Hartl-Ersatz, also einen torgefährlichen Mittelfeldspieler. Und da muss man sagen, Robert Wagner finde ich klasse. Vielleicht als Sechser, der spielt ja jetzt auf der Achterposition, also St. Pauli hat ja jetzt zuletzt, drehen wir es mal so rum, mit einem Dreier zentralen Mittelfeld gespielt, mit einer Sechs, Jacko, der da auch klar hingehört und völlig unangefochten ist, sofern er fit bleibt. Und davor zwei Achter, Connor Metcalf und Robert Wagner. Und was ich spannend fand, war, dass gegen Bergamo war anscheinend die erste Wechseloption ist nicht Daniel Sinani gewesen, auch nicht Erik Ahlstrand oder so, sondern es ist Carlo Bukalfa gewesen, der ja auch ein gutes Spiel gemacht hat gegen Bergamo, das muss man klar sagen. Was ich bei Metcalf, dem traue ich schon zu, dass der diesen Sprung Bundesliga schafft. Robert Wagner traue ich das auch zu. Ich weiß nur nicht, ob ich ihm das auf der 8 oder auf der 6 zutraue. Ob Wagner für mich vielleicht sogar eher ein Sechser als ein Achter ist, der halt einfach enorm stark vor allem gegen den Ball ist. Und in der Offensive, bin ich mir nicht ganz so sicher, inwiefern der da so eine kreative Rolle spielen kann. Ne? Was Marcel Hartl gut gemacht hat, ist, dass er halt auch viel initiiert hat, viele Chancen kreiert hat und so. Und dafür ja vielleicht gegen den Ball nicht ganz so die Fähigkeiten mitgebracht hat wie Robert Wagner. Als der verpflichtet wurde, habe ich ja gedacht, Robert Wagner ist so diese Doppelsechs, Irvine und Wagner, da habe ich gedacht, okay, wer soll uns noch schlagen, so ungefähr, weil die halt beide so stark gegen den Ball sind. Jetzt sieht man aber, du hast einen Sechser und zwei Achter und ich bin mir nicht, war eine ganz lange Einleitung jetzt zu der These, ich bin mir nicht so sicher, ob wir genug Torgefahr auf der Achterposition haben.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, vorbei und macht euch selbst ein Bild. Kervida und das Team des VDS-NDS wünschen euch eine tolle Saison. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Und das ist dieser Hartl-Ersatz, von dem Blessin gesprochen hat, dass er sich den gerne wünscht, weil da natürlich 30 Scorer-Punkte, 17 Tore, 13 Vorlagen, die fehlen natürlich dem FC St. Pauli im Vergleich zur Vorsaison. Und ob Spieler wie Robert Wagner und Connor Metcalf, die ja anscheinend als Stammspieler da auf diesen Positionen in diese neue Saison gehen, ob die diese Rolle einnehmen können, weiß ich nicht. Dass Marcel Hartl mal 17 Tore macht, habe ich vorletztes Jahr auch nicht gedacht. Also da war ich mir sicher, wir brauchen da auch noch mehr Torgefahr. Dann hat er uns ja eines Besseren belehrt. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass Spieler auch noch einen Schritt machen. Gerade Connor Metcalf ist ja auch nicht torungefährlich. Und trotzdem glaube ich, dass auf dieser Achterposition noch was passieren könnte. Eher als auf der Sechserposition, weil ich glaube, dass für die Sechserposition, dass man da vielleicht eine Option hätte, vielleicht mit Robert Wagner zurückzugehen. Vielleicht sogar mit Connor Metcalf, ja, vielleicht nicht so ganz, vielleicht ziehst du auch jemanden vor. Ja, also aber irgendwie Sechser, Achterposition, da sehe ich noch so ein bisschen Potenzial. Und da kommen wir natürlich zu Josh Kemlein, weil der genau diese Rolle ausführen kann. Der kann die Acht, der hat bei St. Pauli ja auch teilweise die Achterposition gespielt, die ein bisschen offensivere Variante als Jacko. Aber auch die Sechs hat er gespielt. Dafür ist er ja gekommen, weil er Jacko ersetzen sollte. Das heißt, den traue ich das schon zu. Der kann das auch. Ich sehe nur in ihm nicht diesen torgefährlichen Achter, von dem ich sehe, dass der im Kader fehlt. Ich glaube, dass Josh Kemlein als, wenn man sagt, wir suchen noch einen Ersatz für Jackson Irvine, für den Fall, dass der mal ausfällt, dass der das kann, vielleicht sogar besser als alle anderen Spieler im Kader, aber ich sehe in ihm nicht den zweiten Spieler, von dem ich sage, da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen diese Torgefahr aus dem Mittelfeld, da sehe ich ihn auch nicht. Ne? Der hat ja letzte Saison auch gute Chancen sich erarbeitet, aber der ist jetzt nie durch massives Toreschießen aufgefallen, auch nicht in der Jugend oder so. Ne? Das heißt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht noch was passiert oder andersrum. Ich bin mir sicher, dass noch ein zentraler Mittelfeldspieler zu dem FC St. Pauli kommt. Ich weiß nur nicht, für welche Position. Ob für die 6 oder die 8, vielleicht sogar für beides, keine Ahnung. das hängt so ein bisschen davon ab, wie man intern, wie überzeugt man davon ist, dass Connor Metcalf einen großen Schritt macht in der Saison, dass man sagt, Connor Metcalf trauen wir zu, Stammspieler in der Saison zu sein. Ich glaube, Robert Wagner, trauen Sie das zu? Bei Connor Metcalf bin ich mir nicht ganz so sicher. Wenn Sie sich da nicht ganz so sicher sind oder wenn Sie so ein bisschen in Richtung Verletzung noch ein bisschen was planen wollen, dann wird man da noch jemanden holen wollen und da ist mit Sicherheit die erste Anlaufstelle und vielleicht bisschen, das ist jetzt hier komplett Spekulatius, aber vielleicht ist man da auch noch nicht aktiv geworden, weil man vielleicht ein bisschen darauf wartet, wie sich die Situation von Kämmlein bei Union Berlin entwickelt. Weil man ja schon ganz deutlich gesagt hat, das hat Andreas Bornemann kurz nach der Saison auch gesagt, die würden den gerne behalten, die trauen ihm viel zu und ich traue dem auch viel zu, ich halte den für einen richtig guten Spieler, nur eben nicht für diesen torgefährlichen Achter. Das heißt, Josh Kämmlein, der würde reinpassen beim FC St. Pauli, hat er ja auch nachgewiesen, dass er da reinpasst, auch als Typ, als Mensch passt er da rein, aber wie gesagt, ich sehe eher noch weiteren Bedarf im zentralen Mittelfeld und das ist tatsächlich so wirklich die einzige Position, bei der ich noch Bedarf sie. Vielleicht in der Innenverteidigung so ein bisschen, und man sucht ja immer, ne? Stürmer mit Gardemaß gibt es auch nicht, da ist Gilavogi gekommen. Da ist jetzt auch nicht unbedingt ein Stürmer, das ist ja jetzt auch kein Stürmer, der 1,93 groß ist und einen riesen Körper hat, den er auch einzusetzen weiß. Der spielt ja eher eine andere Rolle. Man hat immer auf allen Positionen, könnte man noch bessere Spieler haben, es sei denn, man ist Paris Saint-Germain oder Bayern München. Aber gerade wenn man so mit anderen Bundesliga-Teams vergleicht, dann würde ich fast sagen, so ja, so im zentralen Mittelfeld, da ist so ein bisschen kleineres Fragezeichen, ob das reicht. Auch vor allem in der, ja, ist das jetzt die Kaderbreite oder Tiefe in der Breite vielleicht, wenn da jemand verletzt ausfällt. Weil wenn nichts gegen Carlo Bucalfa und der hat das wirklich gut gemacht und wahrscheinlich wird er uns alle überraschen und auch in der Bundesliga eine größere Rolle spielen als angenommen. Aber wenn da vorne mal jemand ausfällt, sei es Wagner oder Metcalf und dann Carlo Bucalfa und Daniel Sinani die Option sind, dann muss man mal schauen, inwiefern das müssen die Verantwortlichen da einschätzen. Auf dem Papier oder auf den ersten Blick ist es jetzt so, dass ich sage, so, oh, vielleicht brauchen wir da noch ein bisschen was.
Also ich halte für mich fest, Aljoscha darf gerne wiederkommen, aber es fehlt trotzdem noch jemand für die 6 und oder 8. Das Transferfenster ist ja noch eine Weile offen. Kann man ja mal gucken, was dann noch passiert. Dann die Frage ist zwar nicht aus der Hörerinnenschaft gekommen, aber wenn wir jetzt gerade schon bei Zugängen sind, glaubst du denn, dass noch in Sachen Abgänge was passiert oder sind jetzt die Spieler, die da sind, werden auch da bleiben? Wie ist da deine Einschätzung? Kommt mir gerade spontan in den Sinn, weil wir gerade bei Zugängen waren.
Genau, ja, also ich glaube, die Sache, also Maurides werden ja, das ist ja total offensichtlich, dass man ihm da wahrscheinlich einen Vereinswechsel nahelegt. Ich weiß nicht, wie Maurides darüber denkt. Und die Maurides-Seite, sage ich mal so, das könnte ich mir schon vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass, ja, oder ich würde es mir nicht wünschen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht da auf der Außenposition was passiert. Beziehungsweise mit den Spielern, die offensive Außenbahn spielen, dass die sagen, keine Ahnung, wenn Manos Saliakas wieder fit ist, dann hast du ja auch Luca Günther hast du noch mit dem Kader, du hast Finn Stevens, da hast du drei Spieler für die rechte Flügelposition, du hast Ritzka und Treu für die linke Flügelposition, dass Scott Banks dann schon mal sagt, ey Leute, was plant ihr eigentlich mit mir? Und dann vielleicht sagt so, ja, vielleicht gibt's da eine andere Option. Das würde ich aber eher so in Richtung Laie dann mir vorstellen können, weil ich nicht glaube, dass man Scott Banks dann so leichtfertig wieder hergibt sozusagen. Erik Ahlstrand ist auch so ein Thema, der hat jetzt U23 gespielt, der scheint dann tatsächlich doch noch ein Stück weiter weg zu sein von der ersten Elf als angenommen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass da noch was passiert. Ist eigentlich schade, ich hatte eigentlich gehofft, dass der wesentlich schneller aufschließen kann an das Niveau, Zweitliganiveau, weiß ich nicht, ob der das dann jetzt schon erreicht hätte, aber das Niveau Bundesliga, da scheint man ihm das nicht zuzutrauen. Das heißt, da muss man auch mal gucken. Könnte ich mir auch vorstellen, dass der ja durchaus eine Veränderung sucht. Daniel Sinani, also gerade so die Spieler, die hinten dran sind, ne, da könnte ich mir vorstellen, dass da so ein, zwei schon sagen, so ja, jetzt möchte ich aber durchaus mal gucken, die jetzt die Vorbereitung sich angeguckt haben und geguckt haben und gesagt haben, oh, jetzt ist ein neuer Trainer da, vielleicht werden die Karten neu gemischt und jetzt sind die Karten neu gemischt worden und jetzt liegt das Kartenblatt da und man merkt, okay, mir fehlt die Spielzeit, ich brauche doch wieder mehr Spielzeit, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite muss man auch immer sagen, für Dapo, für Eli, selbst wenn die nicht als Stammspieler in die Saison gehen, es geht hier um die fucking Bundesliga, ne? Das ist ja auch ein Traum, ein Ziel, eine dieser Top 5 Leagues in den höchsten Ligen einfach mal zu spielen, ist ja auch so ein Fernziel von allen Bundesliga-Profis oder von allen Profispielern, dass die das unbedingt mal erreichen wollen. Das heißt, da würde jetzt vielleicht so ein Dapo würde halt sagen, ja, okay, ich bin vielleicht nicht Stammspieler, aber ich habe es gelernt, Konkurrenzkampf, ich will mich hier durchsetzen und ich komme vom Sunday League Football aus dem kompletten Amateurbereich und ich habe jetzt die Möglichkeit, Bundesliga zu spielen und bevor ich jetzt irgendwo hinwechsle, um dann in der zweiten englischen Liga zu spielen oder so, möchte ich erstmal in der fucking Bundesliga spielen, weil das ist child dream come true sozusagen. Das muss man natürlich auch bedenken, dass die Spieler selber wahrscheinlich auch einfach richtig Bock drauf haben, in der Bundesliga zu spielen und da dann auch eher in Kauf nehmen, dass sie vielleicht nicht ihnen vorerst nicht die zentrale Rolle zugedacht ist. Das heißt, die Abgangseite, die würde ich eher als gering betiteln. Das sind da tatsächlich nur so Spieler wie Scott Banks, Erik Ahlstrand oder so, die vielleicht ein paar mehr Probleme haben oder größeres Interesse haben, da wegzugehen, weil sie sehen, sie werden ganz wenig Spielzeit bekommen oder die Aussicht ist nicht so gut. Wobei, wie gesagt, bei Scott Banks, weiß ich nicht, sobald dieses 3-4-3 eine echte Option wird, wird Scott Banks halt auch eine echte Option. Bei Erik Ahlstrand ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger.
Ja, aber dann ist das ja vielleicht wirklich eine Option, dann wirklich mal verliehen zu werden, irgendwie in die zweite Liga oder so, um da Spielpraxis zu sammeln und auch in Anbetracht der Zeit, die wir schon hier sprechen, lieber Tim, lass uns mal so ein bisschen einen Ausblick machen. Ich habe mehrere Fragen bekommen, die sich damit beschäftigen, wie du den Kader aufgestellt siehst für die Liga, in der wir jetzt spielen. Da gibt's noch die Frage dazu, wie taktisch flexibel siehst du uns überhaupt? Also können die Spieler überhaupt das, was du jetzt ausgeführt hast, umsetzen mit Umstellen von 3-5-2 auf 3-4-3 und sowas? Oder ja, ab wann können wir überhaupt sehen, wie welche Rolle wir spielen können und hältst du den Kader allgemein für gut genug? Das ist ja bei den einzelnen Spielern jetzt schon so ein bisschen durchgeklungen, aber vielleicht mal so eine allgemeine Einschätzung mit einem Ausblick. Was erwartet uns deiner Meinung nach mit St. Pauli in der ersten Liga?
Also man darf nicht erwarten, dass wir so eine Rolle spielen wie Heidenheim in der Vorsaison. Und man muss auch sagen, ich meine, Heidenheim ist zum Saisonende stark geworden. Die haben am Anfang, haben die wirklich so Punkte-Mauserei betrieben und versucht, da irgendwie reinzukommen. Und die haben halt Spieler wie Jan Niklas Beste gehabt. Tim Kleindienst. Haben wir möglicherweise auch solche Spieler im Kader, die dann viel besser in der Bundesliga spielen, als man denen das zutraut? Ich glaube, dass der Kader Bundesliga-Niveau hat. An vielen Stellen, nicht an allen Stellen. Ich glaube aber auch, dass an vielen Stellen, auch Stellen, bei denen man jetzt sagt, okay, das ist noch nicht Bundesliga-reif, dass Spieler sich da reinarbeiten können, dass die dieses Level erreichen können, aufgrund der höheren Ansprüche, die kommen. Das ist dieses, ich würde es mal als Fabian-Boll-Phänomen beschreiben. Ne? Der ist für die zweite Mannschaft von St. Pauli verpflichtet worden, hat da relativ schnell das Niveau erreicht, dann hat er Drittliga-Niveau erreicht, dann ist St. Pauli in die zweite Liga aufgestiegen. Alle haben gedacht, ja, Fabian Boll, Drittligaspieler, Superspieler in der dritten Liga, zweite Liga kann der nicht. Dann hat er in der zweiten Liga, hat er sich da angepasst und dann ist er ein guter sehr guter Zweitligaspieler gewesen und dann hat er auch aber eine sehr gute Erstligasaison gespielt. Ne? Also der ist einfach, das traue ich Spielern schon zu, das traue ich einigen Spielern im Kader zu, dass die diesen Schritt höher, dass die das auch können. Das heißt, dieses Bundesliga-Format, dieses Bundesliga-Niveau, ob die das wirklich erreichen, das kannst du natürlich immer erst sehen, wenn sie dann da spielen. Und das ist auch, das muss man auch sagen, im Scouting, in der Datenanalyse, die größte Schwierigkeit einzuschätzen, ob Spieler aus anderen Ligen in der speziellen Liga funktionieren. Das hängt dann zusammen mit, wie viel Ballaktion gibt es. Das hängt zusammen mit, was ist da gefordert, was für ein Tempo, wie technisch ausgebildet sind die Spieler. Ist das physisch ein anderer Anspruch, den man braucht? Das ist total schwer einzuschätzen. Das heißt, egal was ich sage, es kann alles komplett falsch sein. Egal was irgendwer sagt, es kann alles komplett falsch sein. Das ist tatsächlich, muss man sich einfach anschauen, wie das funktionieren kann oder nicht funktioniert. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass der FC St. Pauli im Kader über enorm viel Bundesliga-Erfahrung verfügt. Während ich das sage, muss ich gerade mal überlegen, ob es überhaupt einen Spieler gibt im Kader, der schon mal Bundesliga gespielt hat. Von denen Hauke Wahl war, glaube ich, nur Teil des Kaders, aber hatte keinen Einsatz in der Bundesliga. Und Johannes Eggestein, doch, der hat Bundesliga-Erfahrung. Ich schweife schon wieder ab. Also wir brauchen auf jeden Fall ein paar Spiele Zeit. Das hat Alexander Blessin jetzt auch nach Bergamo gesagt. Er hat schon gesagt, wir brauchen noch so 3 Spiele zur Vorbereitung. Und da die nächsten drei Spiele sind halt schon Pokal, erster und zweiter Spieltag Bundesliga. Die hat er jetzt aber offiziell schon zuvor, oder was heißt offiziell, also die hat er schon zu weiteren Vorbereitungsspielen ausgerufen. Das heißt, bevor wir sagen können, hat der FC St. Pauli Bundesliga-Niveau oder nicht, ist schon das Transferfenster zu, sozusagen. Das ist fast schon ein Problem. Aber ja, die Spiele brauchen wir auf jeden Fall, um da erstmal festzustellen, wo steht man. Wird man Anfang September ist eine Länderspielpause, das heißt so im September, Ende September wird man sagen können, okay, der FC St. Pauli, das wird ganz, ganz schwer oder wir können auf jeden Fall eine gute Rolle in der Liga spielen. Dass man aber sofort merken wird, das wird funktionieren, das glaube ich nicht. Ich persönlich halte den Spielplan auch für besonders gefährlich für St. Pauli. Ich hätte es tatsächlich lieber gehabt, wenn man gegen Bayern, Dortmund, Leipzig anfängt, wo man sagt, okay, das ist eine ganz hohe Hürde, aber du kannst im Grunde nicht verlieren, weil niemand erwartet von dir, dass du da gewinnst, so ungefähr, oder Punkte holst. Jetzt spielst du gegen Heidenheim, Union und Augsburg. Das sind so drei Teams, wo ich sage, das könnte in der Endabrechnung schon wehtun. Und wenn das noch Vorbereitungsspiele sind, dann sind das genau die falschen Vorbereitungsspiele, weil das sind die Spiele, bei denen du dann punkten musst, wenn du die Klasse halten willst. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so gut ist. Andere sagen, okay, der Spielplan ist viel besser, weil man eben die Möglichkeit hat, gegen Teams schon am Anfang zu punkten und dann kann das so eine Art, mit steigendem Selbstbewusstsein, weil man punktet, kann das so eine Art Selbstläufer werden. Ich bin mir da nicht so sicher. Vor allem, nachdem Blessin gesagt hat, so, da sind noch Vorbereitungsspiele, bin ich mir nicht so sicher, ob der Spielplan es so gut meint mit dem FC St. Pauli, mit dem Auftakt gegen Heidenheim und dann Union und dann Augsburg. Ich hätte das, glaube ich, lieber ein bisschen anders gehandhabt. Aber das werden wir dann sehen. Und es wird auf jeden Fall, man muss einfach sagen, 5, 6 Spiele wirst du immer brauchen, um zu sagen zu können, okay, wir können eine gute Rolle spielen. Wenn man mal an die letzte Saison denkt, da hat St. Pauli in den ersten 5 Spielen, haben die etliche Mal unentschieden gespielt und haben dann einfach ein bisschen länger gebraucht, bis sie reingekommen sind. Und erst so nach den Spielen gegen Hertha, Nürnberg, Kiel, wusste man, okay, St. Pauli wird um den Aufstieg mitspielen. Und das war dann Spieltag, was war das, 7, 8 und 9 oder so. Das heißt, man wird ein bisschen brauchen. Und Saison ist lang. Das wird sich auch verändern im Saisonverlauf. Gerade weil man aus einer anderen Liga kommt, wird das einfach manchmal bei einzelnen Spielern ein bisschen länger dauern, bis sie Niveaus erreichen. Aber es wird auf jeden Fall eine schwierige Saison. Da muss man jetzt nicht, auch wenn die Testspielergebnisse, wenn die erfreulich sind und so, gegen Bergamo kannst du auch schnell 0-2 hinten liegen. Das muss man halt auch sehen. Ja, man muss gucken, was das Level ist, beziehungsweise wer da noch mit dabei ist. Bochum, also ich guck weniger auf Freiburg und Werder und Gladbach und Frankfurt, sondern ich gucke eher auf Bochum und Heidenheim und Union und ja, ich hoffe so ein bisschen Mainz und Augsburg, aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Das sind so, also man wird da, und Kiel natürlich, man wird da ganz klar um den Klassenerhalt spielen, die ganze Saison. Und wenn alles gut läuft, dann wird man das so machen wie Heidenheim, dass man zum Saisonende auf einmal so eine Art zweite Luft bekommt, weil die Spieler sich so weit entwickelt haben und dann nochmal Schritte nach oben gehen und dann relativ frühzeitig sich da dann den Klassenerhalt auch sichern und dann so eine gute Rolle da spielen. Das wird man dann machen können, aber am Anfang, die erste Halbserie, da wird St. Pauli auch sehr viel lernen und wir werden auch das ein oder andere Mal ernüchtert feststellen und sehen, okay, das Level zwischen zweiter Liga und erster Liga ist, der Unterschied ist groß und er ist größer geworden in den letzten 13 Jahren, also im Vergleich zum letzten Aufstieg, der ist viel größer geworden und die individuelle Qualität von Einzelspielern, die wirklich auf Top-Niveau sind, die ist zu viel für unsere Defensive und die kannst du nicht mehr, auch teilweise nicht mehr kollektiv verteidigen, sondern da musst du ganz andere Wege gehen oder musst einfach akzeptieren, dass das ein Riesenproblem ist. Ne? Es wird nicht alles funktionieren und St. Pauli wird auch große Probleme bekommen und man wird sich drüber freuen, man muss sich drüber freuen und man muss auch bereit sein, Leid ertragen zu können und auch bereit sein zu akzeptieren, dass man eben nicht sofort gut starten wird und dass man eben auch nicht sofort den super sophisticated Fußball sehen wird, sondern das ist halt einfach schwer und das wird ein großer Kampf, in der Liga zu bleiben. Und ich glaube aber, dass St. Pauli da bereit ist, weil die das eben ja umgestellt haben unter Blessin, weil sie eben von der Spielweise her sich da in die richtige Richtung begeben haben, ne? Und das auch so angehen, ne? Wenn du da reingehst mit Ballbesitzfußball und wir wollen hier weiter unseren Stiefel durchspielen. Gute Beispiele sind ja Paderborn unter Baumgart, als sie in die Liga gekommen sind. Die haben ja super geilen Fußball in der zweiten Liga gespielt. Die haben das gleiche in der ersten Liga versucht. Naja, und sind halt sang- und klanglos abgestiegen. Kräuter führt. Gut, da sind auch einige Spieler gewechselt vor, sogar noch während des Bundesliga-Aufstiegs, aber die haben auch unter Leitl, haben die quasi mehr oder weniger auch versucht, so ein bisschen ähnlichen Fußball zu spielen. Das sah dann auch ein bisschen schwieriger aus, ne? Und da muss man schon mal schauen, was auch verlangt ist, um in der Bundesliga zu bleiben, ne? Und deswegen finde ich es auch spannend. Ich glaube zum Beispiel, dass Holstein Kiel mit dem Fußball, den sie spielen, der ja viel vertikaler ist, als das, was St. Pauli letzte Saison gespielt hat, glaube ich, dass die viel besser klarkommen werden. Dass Heidenheim in der Liga klarkommen wird mit diesem pressingstarken, vertikalen Spiel, das war irgendwie zu erwarten, weil die halt, ja, weil das halt ein Fußball ist, der Liga unabhängig mehr oder weniger funktioniert. Und deswegen finde ich die Entscheidung, dass St. Pauli da auch ein bisschen mehr raufgeht, die finde ich richtig. Wir werden aber einige Spiele brauchen, um zu lernen, ob das so richtig ist mit der individuellen Qualität, die wir im Kader haben, oder ob das nicht reicht. Leider ist dann das Transferfenster aber zu.
Okay, also ich merke oder ich lerne, wir brauchen Geduld, Leidensfähigkeit und starke Nerven, aber zumindest die letzten beiden Sachen haben wir uns, glaube ich, in den letzten 13 Jahren ganz gut angeeignet, bis es dann wieder endlich mal nach oben ging. Und ich glaube, der Großteil, dazu zähle ich mich auch, würde jetzt also nicht den direkten Durchmarsch nach Europa erwarten, sondern ich fände es auch ganz schön, wenn wir eine bessere Rolle spielen als Darmstadt letzte Saison. Also von daher würde ich schon ganz gern drei, vielleicht auch noch vier Mannschaften finden, die hinter uns landen am Ende. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, siehst du ja auf jeden Fall das Potenzial, dass das passieren kann. Aber wie du auch gesagt hast, wir müssen noch ein bisschen abwarten und wenn wir uns im Winter widersprechen, sind wir spätestens dann so auf jeden Fall schlauer. Möchtest du uns noch irgendwas mitgeben, bevor wir hier langsam den Deckel drauf machen?
Ja, also nö, was heißt mitgeben? Ne? Also ich freue mich, ich habe mega Bock auf die Bundesliga-Saison, auch wenn ich natürlich sehe, jetzt zweite Liga, was da für Teams gegeneinander spielen und so, das ist natürlich total spannend, und wenn dann wir uns mit Wolfsburg gegen Augsburg befassen müssen, oder das ist natürlich was anderes, ne? Muss man ganz klar sagen, und trotzdem habe ich allein aus sportlicher Sicht, ich habe Bock auf dieses Niveau. Ja, Fabian Hützler, das ist so das, was er ja immer gesagt hat, er möchte sich mit den Besten messen, da hat er auch richtig Bock drauf, und da habe ich auch Bock drauf. Ich habe Bock, dass Bayern München ans Millerntor kommt, und die müssen dahin und die müssen im Zweifel die beste Elf aufstellen, weil sie genau wissen, okay, am Millerntor gegen St. Pauli, das ist ein scheiß unangenehmer Gegner, der wird uns maximal fordern, und dann müssen wir auch einfach das Maximale auf den Platz bringen, und da habe ich einfach Bock drauf auf dieses Messen, und da haben die ganzen Spieler sicherlich auch Bock drauf, und ich glaube, da hat das gesamte Umfeld auch Bock drauf. Also es gibt ja immer so Stimmen, die sagen, oh, ich bin lieber in der zweiten Liga, dann gewinnen wir auch ein paar Spiele mehr, das macht viel mehr Spaß und so. Ich glaube, das ist eine absolute Minderheit an Leuten. Ich glaube, dass da schon, auch wenn das mal bedeutet, dass wir ein, zwei Spiele mehr verlieren werden, ein, zwei wäre ja gut im Vergleich zur Vorsaison, wenn es nur ein, zwei sind. Aber ich glaube, auf dieses Messen mit den Besten, ich meine, dafür haben wir doch Bock auf Fußball, oder? Also wir wollen doch einfach das höchstmögliche Niveau erreichen. Und ja, klar, es gibt einige, die gehen zum Fußball, weil sie irgendwie was anderes vorhaben oder weil ihnen nichts Besseres einfällt, so ungefähr. Aber ich meine, aus sportlicher Sicht habe ich unfassbar Bock auf die Saison. Also da habe ich einfach, freue ich mich einfach wahnsinnig drauf.
Ja, und da können wir ja quasi den Bogen schließen zum Anfang des Gesprächs, dass du ja einfach die zweite Liga jetzt in 13 Jahren ziemlich gut kennengelernt hast, und ja, auch für dich wird das ja was Neues, dann, weiß ich nicht, Borussia Mönchengladbach zu analysieren, den FC Bayern zu analysieren und so.
Ja, total. Ja, ja.
Das ist ja nochmal deine ganz eigene Perspektive.
Genau, also aus taktischer Sicht ist das, betrete ich auch viel Neuland. Und ja, klar, ich befasse mich mit den Teams, und ich, ist ja nicht so, dass ich gar keine Bundesliga geschaut habe, sondern ich habe auch vor allem in der Vorsaison gar nicht so wenig Bundesliga geschaut, aber es ist natürlich aus taktischer Sicht auch für mich neu, da habe ich auch total Bock drauf, auch für mich eine Herausforderung. Also ich sag mal so, wie der KSC gespielt hat unter Eichner, das habe ich mehrere Jahre mir angeschaut, oder Titz oder Magdeburg unter Titz und so. Da kommen jetzt schon neue Aufgaben auf einen zu, ne? Und habe natürlich total Bock, dann mit Xabi Alonso mich auseinanderzusetzen und mit Hoeneß bei Stuttgart und so. Da sind schon einfach Sachen dabei, auf die ich selber auch persönlich richtig Bock habe, ja.
Gut, Tim, ich würde sagen, wir entlassen dich wieder in deinen wohlverdienten Urlaub. Und am Ende der Woche geht's schon los. Wie gesagt, morgen kommt schon das Gespräch zum Pokalspiel. Du kannst, oder wir können noch ankündigen, dass, wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich auch dann bald ein noch ein Text zu Taktik von dir rauskommt im Blog. Von daher, das Futter geht euch nicht aus, liebe HörerInnen. Und ja, wenn ihr jetzt brav alles gehört habt, danke ich euch fürs Zuhören. Das ist die letzte Aufnahme gewesen.
Ich habe alles gehört. Ich bin ein Alleshörer in diesem Fall. Ich habe dieses Jahr wirklich allein für mich zur Vorbereitung sozusagen auf die neue Saison, weil ich ja die Teams auch nicht ganz so gut kenne. Ich habe alles gehört und habe auch gestern Abend, spätabends, habe ich dann noch die Folge mit Kasche und Michael und Luca noch gehört und so. Und jetzt war ich ja auch live bei dem Gespräch dabei. Das nenne ich auch mal. Ich habe es gehört. Auch wenn, ja, Stunde 15 sehe ich hier im Aufnahmebutton. Das ist natürlich eine echte Herausforderung. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich mal wieder so viel gesabbelt habe. Aber ich bin ein Alleshörer. Ich habe alles gehört. Hab mich sehr gefreut, Janik. Du hast das total toll gemacht.
Dankeschön. Das Feedback war auch allgemein sehr positiv. Also danke an alle, die sich da auch positiv oder auch konstruktiv kritisch geäußert haben. Das gibt einem das gute Gefühl, zu wissen, warum man das macht. Und hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe auch mega Bock. Und in dem Sinne soll es das für heute aber gewesen sein. Hab noch einen schönen Urlaub, Tim. Und bis dahin erstmal danke dir.
Danke dir, Janik. Ciao.
Ciao.
Das war die letzte Episode unserer großen Saisonvorschau Millanton meets Bundesliga. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!